Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben in nah und fern, zu einer weiteren Folge hier in meinem Podcast-Universum auf ein Wort. Oh Gott, Leute, ich bin ganz aufgeregt, weil heute habe ich hier eine Frau mir gegenüber sitzen. Eine bildschöne, kluge, sympathische Frau, in die ich eigentlich, und jetzt oute ich mich, seit ich sie das erste Mal gesehen habe, schockverliebt bin. Ich habe hier an meiner Seite Anna Amalie Blomeyer sitzen, aka Blomi. Guten Morgen.
Guten Morgen, ich bin knallrot.
Herrlich. Ja, sieht man auch gleich.
Ja, ich weiß.
Das ist ja ein Videopodcast. Die Videos sind hier versteckt. Die Videokameras, nein, keine Sorge.
Hätte ich mich besser schminken sollen, ja.
Ach, herrlich. Herzlich willkommen.
Hey, hi. Schön, dass ich da sein darf.
Du bist jetzt aus Friedrichshain hierher gekommen, ne?
Ich bin jetzt aus Friedrichshain hergekommen. War jetzt gar kein so weiter Weg. Nö.
Die Bahn fahren. Ausnahmsweise heute mal.
Ausnahmsweise aus dem, ja, es war jetzt alles mit der BVG und die ist ja gerade diese Woche toi 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 ganz fein
die
unterwegs.
BVG, ja, aber die Bahn fuhr ja nicht. Egal, da wollen wir nicht drüber sprechen, das zieht doch runter. Ich nenne dich ja immer Blomi. Darf ich dich Blomi nennen?
Du darfst mich gerne Blomi nennen.
Ist das dein Spitzname? Oder?
Seit diversen Jahren ist es mein Spitzname geworden. Das Lustige ist, dass die einen sagen Blomi, die anderen sagen Blumi. Das ist mal so, mal so.
Blumi?
Ja, Blumi. Ich höre auf alles. oder einfach Anna. Aber Blomi, nee, finde ich super. Das ist so kompakt.
Ich versuche dich mal kurz so zu introducen für die Leute, die dich noch gar nicht kennen. Ich kenne dich über Synchron, was ich immer ganz toll finde, weil ich da so wunderbare Kollegen und Kolleginnen kennenlerne. Ja. Wir haben noch gar nicht so viel privat miteinander zu tun gehabt, aber immer wenn ich dich gesehen habe, also du bist Synchronsprecherin, du bist ursprünglich Schauspielerin, du hast eine Schauspielschule hier in Berlin besucht, das habe ich, Wikipedia, du hast ja einen extrem geilen Wikipedia-Eintrag, da dachte ich so, okay.
Ja, den hat irgendjemand geschrieben, den ich nicht kenne, ein bisschen spooky.
Ja, ich habe auch vor 2-3 Jahren dachte ich so, ich habe einen Wikipedia-Eintrag, wer hat den gemacht? Ich habe ja meinen Mann im Verdacht, aber er beteuert, dass er das nicht war, aber deiner ist sehr, sehr ausführlich. Du hast ja in Berlin deine Schauspielschule gemacht?
Ja.
Hast du, obwohl du bist ja noch blutjung, hast du vorher was eine andere Ausbildung gemacht oder hast du anderes gemacht?
Nee, seit ich 12 bin, wollte ich Schauspielerin werden, aber da habe ich in Ostfriesland gewohnt und da gibt es so gut wie keine Theaters.
Ach, deswegen haben sie dich jetzt fürs Küstenrevier engagiert. Da kommen wir später zu. Okay, du bist Synchronsprecherin, Schauspielerin, du bist Comedian.
Naja, ja.
Zwar hast du eine ganze Zeit lang, da habe ich euch ja schon gesuchtet, dich und unsere verehrte Kollegin Lisa Rabea-Mohr.
Lina, ja.
Ihr seid ja die Logorös. Diese beiden sehr weirden Damen und Frauen, die da sich immer auf dem Kaffee treffen und irgendwie völlig abgespacede, kurze Dialoge haben. Ich habe das geliebt. Und wenn ich dich so sehe, du warst neulich auch bei mir im Studio, ne, als ich Regie gemacht habe, wollte ich dich unbedingt für eine sehr, sehr intensive Rolle, überhaupt nichts Lustiges, aber ich erlebe dich immer als jemanden, der fröhlich ist, der eine gute, schöne, freudvolle Energie hat, und ich wollte dich einfach mal fragen, Bist du vom Wesen her ein fröhlicher Mensch oder kannst du das an- und ausschalten? Weil oft sind ja die fröhlichsten Menschen auch oft tief traurig.
Ne? Mhm. Ja.
Wie kommt es, dass du immer so geil drauf bist?
Also ich habe eine. Ein Grundoptimismus einfach so. Ich stelle mir das immer so vor als kleinen Kern in meinem Bauch drin, der ist grundsätzlich einfach immer optimistisch und gut drauf und glücklich in einer Form. Und manchmal liegen einfach andere Sachen drüber. Also manchmal ist da Staub, Dreck oder sonst was drüber, emotionaler Kram. Aber der Kern ist optimistisch und fröhlich, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich Wie heißt es auch immer? Ich finde, also Humor geht auch immer, oder auch fröhlich sein geht immer in Hand auch mit natürlich einer gewissen Schwere, Tragik oder wie heißt es auch immer? Humor ist Tragödie plus Zeit.
Tragödie plus Zeit.
Ja.
Ach, okay, da sind wir ja schon tief in der tiefen psychologischen Betrachtung. Aber wenn du sagst, ich will da gleich mal einhaken, weil ich will es wirklich wissen, weil wenn ich traurig werde oder wenn ich irgendwie in so eine schlechte Stimmung komme, dann kann ich mich da ganz schlecht rausziehen. Mhm. Also ich meditiere dann und sowas, aber es ist auch dann nur bedingt oft irgendwie. Und du sagst, du hast da so einen inneren Kern, der immer optimistisch ist. Seit wann hast denn du dieses Bild? Hast du das mitbekommen aus deiner Kindheit oder hat dir das jemand geschenkt, dieses... Ist ja toll.
Nee, ich habe das schon immer so gefühlt in einer Art, aber es ist schon so, dass ich, also mit 3 Jahren habe ich quasi erfahren müssen, dass das Leben endlich ist. Also im näheren Umkreis sind diverse Menschen gestorben und ich weiß, dass mit 3. Und das sind meine ersten Erinnerungen gewesen, zu wissen, das Leben ist endlich.
Ja.
Und mit 4 Jahren bin ich dann nach Frankreich gezogen. Was für mich also immer noch eins der größten Geschenke meiner Eltern an mich war, dass ich so jung eine andere Sprache lernen durfte und ein anderes Umfeld bekommen habe.
Ja.
Aber es ist natürlich auch, also ich meine, mit 4 Jahren zu merken, sämtliche Freunde sind erstmal weg. Das Haus oder die Wohnung, die ich kannte, ist nicht mehr die Wohnung.
Ja.
Und ich weiß aber, dass ich damals, also Kinder nehmen ja auch ganz viel einfach so, wie es ist. Ich weiß, dass ich damals das gar nicht groß hinterfragt habe, sondern klar war, okay, jetzt ist es einfach anders. Mhm. Und das ist auch so diese grundoptimistische Haltung gewesen, zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, die kann ich nicht ändern, aber ich kann da mit offenen Augen wach, neugierig rangehen. Mhm. Und muss einfach aktiv sein auf eine Art. Also ich weiß, dass ich damals zum Beispiel meine Mutter hat mir dann gesagt, also du kommst jetzt in den Kindergarten und die verstehen dich hier nicht. Hier wird eine andere Sprache gesprochen. Mhm. Und hat mir den Satz Je m'appelle Anna mitgegeben.
Normal.
Je m'appelle Anna. Also
ich heiße Anna. Anna, ja.
Ja.
Ich heiße Anna.
So viel kriegen wir noch hin. und gesagt, das heißt, ich heiße Anna und das verstehen die. Und dann bin ich in den Kindergarten gegangen und ich weiß noch, dass ich einfach jedes Kind angesprochen habe mit dem Satz, weil ich so stolz drauf war, dass ich den auch konnte.
Ja.
Und die geantwortet haben. Und das konnte ich dann nicht mehr verstehen. Und aber diese Haltung, eben auf Menschen zuzugehen und zu sagen, ich stelle mich einer bestimmten Situation, das ist eben was ich, glaube ich, dadurch sehr, sehr früh gelernt habe.
Ja.
Und das ist eben so in meinem System drin, zu sagen, es ist was Schwieriges oder es ist eine schwere Situation, eine traurige Situation, und dem mich aktiv zu stellen und zu sagen, okay, dann gehe ich da jetzt rein oder dann halte ich dieses Gefühl jetzt aus und gebe dem Raum und gucke, was kann ich machen. Es gibt ja bestimmte, also wie Trauer zum Beispiel, die ist einfach da, damit muss man umgehen und das ist so ein bestimmter Weg, glaube ich, den man damit geht. Mhm. Aber auch da kann man sagen, also ich gebe der Trauer Raum, ich kann auch reingehen und in Erinnerungen schwelgen oder mich hinsetzen und auch einfach weinen. Mhm. Aber es tut auch gut, irgendwie sich was Aktives zu holen, zu sagen, dann, also ich bin jemand, der, ich baue unglaublich gerne Sachen. Ich baue sie nicht gut.
Du baust?
Ja, so, ich liebe, mit Holz zu arbeiten und einfach mir zu überlegen, ich baue jetzt hier, keine Ahnung, einen Tisch.
Ja.
Du kannst hundertprozentig davon ausgehen, dass der wackelt und schief ist. Aber das sind so die Muster, die ich, oder das ist so in meinem System drin, zu sagen, ich mache dann jetzt was Körperliches und kann da genau so gut einfach weiter mit der emotionalen Ebene das weiter wirken lassen, aber eben in was Aktives zu gehen.
Das finde ich wahnsinnig spannend, weil es sind ja Energien. Und Energie muss ja sozusagen ausgedrückt werden. Ne? Und ganz viel auch aus der Verhaltenstherapie oder so ist ja, dass man dann versucht, kreativ zu sein. Ne? Oder viele kreative Menschen, also mir fällt jetzt gerade spontan Robin Williams ein, mhm. ne, der ja ganz tragisch sich damals das Leben genommen hat und alle dachten, ist der lustigste Mensch auf der Welt. Ja, also, was für ein toller, toller Schauspieler, der viele Komödien, Mrs. Doubtfire und diese ganzen Sachen gemacht, Robin Williams. Mhm. Und aber auch ein tieftrauriger Mann war. Ich glaube, der hat viel kompensiert durch die Kreativität, durch seine Arbeit. Hat es dann trotzdem nicht geschafft. Das ist halt so, wenn man wirklich eine schwere Depression hat, dass auch viele daran scheitern und wirklich dem erliegen. Aber ich finde das total gut, weil Energie muss ja in Fluss kommen. Mhm. Und wenn du sagst, du baust dann irgendwas, und auch wenn es totaler Nonsens ist, bleibt es ja gar nicht in deinem System drin. Mhm. Das finde ich total gut. Und du bist jemand, der total. Also immer, wenn ich dich meistens im beruflichen Umfeld erlebe, bist du jemand, der ganz offen auf einen zugeht. Immer so, bam, diese Augen und was geht ab hier? Gib mir irgendwie, zeig dich. So, ne? Das finde ich ganz, ganz schön. Sag mal, ich will ganz kurz mal, du bist dann mit 3 oder 4 aus Ostfriesland mit deinen Eltern weggezogen, oder?
Nee. Du hast gesagt, also, du bist aus... Ja, ja, aber also ich bin alle 4 Jahre umgezogen.
Du bist auch so ein Wanderkind.
Ich bin ein Wanderkind. Und meine Mutter kommt aus Ostfriesland, der gesamte Clan sitzt da mehr oder weniger in einem Dorf.
Kannst du
Platt? Nee, also ich kann nur, was war Den Mantau.
Der Mantau, ja.
Aber mehr ist nicht. mein Vater kommt aus Bayern und ich bin in Bayern geboren und habe die ersten 4 Jahre in München verbracht. Und dann sind wir nach Frankreich gezogen, von Frankreich nach Nordrhein-Westfalen, dann nochmal nach Ostfriesland. Mm. Da wollte ich dann Schauspielerin werden, habe festgestellt, es gibt zwar ein Theater, also eine Halle, in der Theater gespielt wird, aber es gibt kein festes Ensemble, sondern es sind dann Leute, die dann sich da, also Gastspiele.
Ja.
Und dann sind wir, da war ich 14, 15, nach Regensburg auch wieder nach Bayern gezogen. Und von da aus ging es dann nach Berlin. Und in Regensburg gab es dann ein Theater. Und dann ist es das Erste, was ich gemacht habe, ist einfach das Theater anzuschreiben, zu sagen, habt ihr Gruppen für Jugendliche? Weil ich würde gern spielen. Und cool. Bin dann so im Jugendclub Regensburg gelandet damals.
Okay, das heißt, dann hast du wirklich eigentlich die Idee gehabt, auf die ganz klassische Theaterbühne zu gehen und die Klassiker und moderne Theaterstücke, aber wirklich so diese Idee, ich möchte in so einem Theaterensemble an einem Haus sein. Mhm. Hast du das dann danach gemacht, nach deiner Ausbildung? Warst du irgendwo fest engagiert?
Nee, ich bin tatsächlich direkt im Synchron gelandet.
Ach so?
Ja, also ich habe während der Schauspielschulzeit dann so an Off-Theater-Geschichten gespielt, immer wieder so Projekte. Und danach auch noch mal so 1-2 Mal, aber nie fest. Und ich merke schon auch, dieses Gefühl auf der Bühne ist noch mal ein anderes.
Ja.
Aber ich merke jetzt gerade, dass das Gefühl auf der Comedy-Bühne befriedigt wird bei mir.
Da kommen wir gleich noch zu, weil du gehst auf die Comedy-Bühne. Da habe ich so viele Fragen. Ich will erst mal gewissen, dass die Leute ein bisschen so deinen Werdegang auch ein bisschen mitkriegen. Du bist ja Anfang 30, ne?
37.
37, okay.
Mit Ende 30.
30. Ja, guck mal. Ja. das heißt, du machst ungefähr seit 15 Jahren synchron?
Oh Gott. Oder, 17, glaube ich. Seit 2009.
Ja.
Ende 2009.
Wow, okay, das ist schon wieder 15 Jahre.
Ah ja, Mathe und ich.
Mhm. Wahnsinn. Mathe ist nicht deins? Ist ja interessant, dass viele kreative Menschen mit Mathe wirklich so, ich kann heute nicht mal mehr wirklich so schriftlich, subtrahieren oder multiplizieren. Ich weiß nicht mal, wie das geht.
Ich hab's völlig verdrängt. Physik finde ich super, finde ich total spannend, aber Mathe das Krawall.
Was hattest du denn für Lieblingsfächer in der Schule?
Ja, Kunst. Kunst und Deutsch. Wobei Deutsch hing auch immer stark von den Lehrern ab. Und Englisch. Englisch war wiederum ein cooler Lehrer. Ja. Da haben wir dann auf Englisch irgendwelche Diskussionen geführt und uns eine Oper angeguckt und so. Das waren so die, ja.
Ja, wir hatten auch so einen geilen Englischlehrer, Mr. May. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Toller Typ, der hat dann mit uns so Bob Marley-Songs gehört und so. Also richtig geile Sachen. Also halt ein Engländer. Und war cool. Ich konnte zwar die Grammatik nie, kann ich bis heute nicht, aber sprechen ganz gut. Bist du fließend Englisch? Kannst du gut Englisch?
Ja, also ich kann fließend Englisch sprechen. Ich habe natürlich einen Akzent, aber aber ich komme klar. Ja.
Du kommst klar. Pass auf, ich kann es einfach nicht. Ich springe jetzt ein bisschen hin und her. Ich bin nämlich wahnsinnig neugierig. Ich habe euch ja schon, euch beide, dich und Lisa.
Lisa,
habe ich Lisa gesagt? Oh Gott. Lina, wenn du das hörst, du darfst mich hauen und du darfst mich schlagen und ich habe deinen Namen falsch hier. Ich schneide es aber nicht raus. Ich stehe dazu. Lina, ich liebe dich ja auch. Ne? Neulich eine tolle Produktion, wo wir beide die Hauptrolle gesprochen haben, gemacht.
Ja, das
schon wieder ein Jahr her. Ihr habt dann irgendwann angefangen und da wurde ich eigentlich erst richtig aufmerksam auf dich. Ich kannte dich natürlich aus dem Ensemble und so und aus dem Studio. Diese Logorös, zwei Frauen, die so sich sozusagen, also ich habe mir das so zusammengebaut, ihr arbeitet irgendwo zusammen und habt immer so zwischendurch Kaffeepause. Und dann erzählt ihr euch so wie Frauen sich so unterhalten und ihr hattet aber beide zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Und ihr wart beide eigentlich ganz normale Frauen, aber auch beide völlig plemplem. Wie kamt ihr denn auf die Idee, sowas zu machen? Also was, wolltet ihr einfach was zusammen machen oder hattet ihr damals schon vor, sozusagen in dieses Comedy-Fach zu gehen oder war es einfach kreative Unterforderung und ihr wolltet irgendwie diese Energie rauslassen oder?
Also ich habe Lina, mein Möhrchen. habe ich auch übers Synchron kennengelernt und hatte immer das Gefühl, wenn wir gequatscht haben oder wenn man sich auf Partys getroffen hat, dass wir eine Humorebene haben.
Ja.
Und dass das so ein Ping-Pong-Spiel ist, dass sich da was entwickelt. Und wie das immer so ist, man hat dann diese Vorstellung von, ich habe da eine Idee, ich würde gerne mit dir was machen und dann dauert es ewig, bis man sich trifft. Und ich glaube, ich habe ein halbes Jahr, hatten wir überlegt, ach, lass uns mal treffen. Und ich hatte diese Idee von uns beiden Frauen ich hatte so Texte im Kopf und hatte den ersten Clip schon geschrieben und ihr mal rübergeschickt und mal gesagt, hey, was hältst du davon? Und und dann irgendwann haben wir uns getroffen und es ist genau so, wie du es beschrieben hast, also zwei Frauen, die zusammenarbeiten, erweitert im Medienumfeld. Also wir haben uns immer gedacht, das ist so in der Agentur.
Ihr macht was mit Medien.
Genau, klassisch Prenzlberger.
Ach, herrlich.
und dann haben wir diesen ersten Clip gedreht und das hat so Spaß gemacht und es war direkt so, dass man da wieder, dass da daraus schon wieder so neue Ideen entstanden sind. Und dann haben wir das eine Weile gemacht. Also es war so, dass, also ich weiß nicht, vielleicht hat das so 70% habe ich geschrieben, 30% sie. Möhrchen hat geschnitten. Der ist ganz viel, funktioniert ja auch über den Schnitt in diesem Humor. Und dann haben wir uns regelmäßig, also versucht, einmal die Woche zu treffen und immer so ein paar Clips zu machen. Und es war aber auch eben ganz schön, weil es für uns teilweise auch ein Verarbeiten der Weltgeschehnisse ist oder die Menschheit tickt so weird. Thematisch irgendwie in die Richtung Influencer-Dasein und uns lustig zu machen über die ganzen Beauty-Trends, die gerade existieren, denen man selber ja auch verfällt zum Teil.
Ich erinnere mich noch.
Contouring.
ja, genau. Also, gibt es die Sachen irgendwie? Ja, doch, ihr habt eine Instagram-Seite,
genau.
Wo man sich die Sachen noch angucken kann von euch. Ihr habt jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren gar nichts mehr groß veröffentlicht, weil natürlich, ihr seid beide viel beschäftigt, seid beide irgendwie in verschiedenen Sachen. Du drehst jetzt auch noch und ist klar, wenn das etwas ist, wo, das hat dann natürlich dann nicht Priorität, wenn man in anderen Sachen gerade irgendwie auch sein Geld verdienen will und muss und auch andere Projekte hat, die einem Spaß machen. Aber beerdigt sind die nicht,
nein,
oder? Die beiden? Haben die eigentlich Namen?
Blomi und Möhrchen.
Okay, ihr habt wirklich euch genommen?
Also natürlich sind das nicht wir, aber die Namen sind so.
Aber das würde mich schon interessieren, weil ihr habt ja wirklich zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Also zwei Frauen, die so ein bisschen gaga sind und in dieser Lost in dieser Welt und auch sozusagen Sachen auffangen und sich darüber austauschen, wie sie beispielsweise Beauty-Trends irgendwie dann ausprobieren und sowas und dann ist plötzlich irgendwie, ich erinnere mich irgendwie noch, dass irgendwie eine von euch so eine Hautcreme, glaube ich, benutzt hat und dann war das ganze Gesicht die ganze Zeit so und
ja, wir hatten auch, das war auch was wir gesehen haben. Also einer von uns hat dann gesehen, ich habe bei Instagram eine Werbung angezeigt bekommen von einer magnetischen Hautcreme. Und so, wo wir dann auch gedacht haben, das einfach mal weiterzudenken, zu überlegen, wie wäre das, wenn man das trägt und dann plötzlich irgendwie einen Löffel an der Backe klebt. aber das eben, und das so völlig selbstverständlich hinnimmt, als da klebt jetzt ein Löffel an meiner Backe. Aber es ist gut, weil danach werde ich jünger aussehen.
Und sag mal, habt ihr diese Figuren vorher euch sozusagen auf dem Reißbrett überlegt, dass die gut sozusagen zwei, also gut matchen miteinander?
Also, nee, gar nicht.
Wie theoretisch seid ihr da rangegangen? Ich frage, aus einem ganz bestimmten Grund will ich dir später noch erzählen. Wie bereitet man sowas vor? Also gerade Comedy-Figur, ist es dann, weil du sagst jetzt, ihr seid wart Blomi und Möhrchen, das heißt ja schon, ne, Lina Rabea-Moore und Blomeyer, also eure quasi sowas wie Spitznamen, die ihr euch gegenseitig gegeben habt, oder? Aber das ist ja trotzdem, das seid ja nicht ihr.
Nein, aber die Gedanken sind zum Teil ja solche. Also diese Absurdität des Seins, das sind ja schon Sachen, über die wir uns Gedanken gemacht haben. Und dann einmal zu sagen, also das beschäftigt mich gerade und ich gehe jetzt aber mit der Rolle in die andere Richtung einfach mal, um zu gucken, was ist, wenn man so denkt. Mhm. Aber wir sind da gar nicht so theoretisch rangegangen, sondern wir haben, also diese erste Geschichte, die ich geschrieben hatte, hatte ein gewisses Tempo und da war die Absurdität schon da. Mhm. Und dann, also wir sind einfach mitgewachsen und haben, also die Rollen haben sich so in ganz langsam einfach entwickelt in so bestimmte Typen. Und das, was wir vorbereitet haben, waren wirklich einfach die Texte, zu sagen, das ist gerade das ein Thema, das mich beschäftigt. Oder eben, das ist eine weirde Werbung, die mir angezeigt wurde.
Mhm. Okay, ihr habt das wirklich sozusagen aus dem Social-Media-Universum irgendwie euch rausgepickt, was sozusagen euch antriggert und das überhöht.
Ja, genau. Oder eben auch wirklich aus der Zeitung, dass irgendwie wir versucht haben, es gab einen Clip, den ich sehr mag. Es sind auch nicht mehr, also es sind viele noch auf dem Instagram-Kanal. Wir haben aber auch mal irgendwann ein paar runtergenommen. Es ist einer, der, ich glaube, der heißt Weitsicht. Der ist ganz, ganz kurz nur und das ist, ich kam drauf, weil ich bin kurzsichtig und nicht schlimm, aber also ich trage Brille oder Kontaktlinsen. Und
kurzsichtig heißt, du kannst weit nicht sehen.
Kann weit nicht sehen,
kurz genau. Kannst du sehen.
Okay. Kurz kann ich sehen. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich trage ganz gerne auch im Alltag, wenn ich kein Auto fahre oder kein Fahrrad, keine Brille oder keine Kontaktlinsen.
Damit man das ganze Elend nicht so direkt sehen
muss. Ja, also es ist auch, das tut manchmal gut, die Menschen erst in der Nähe zu sehen und,
oh ja.
Und das darüber einfach einen Clip gemacht, zu sagen, ich glaube, Blomi steht dann irgendwie da und hat festgestellt, dass sie bei so einem Doktor war, der gesagt hat, dass sie nicht so eine, ich weiß nicht mehr genau, aber nicht so eine Weitsicht hat oder sowas. Und Möhrchen stellt fest, also du brauchst eine Brille und dann setzt sie sich die Brille auf und sagt, ich glaube, das Leben ist nicht gemacht für realistisches Sehen. Und das sind so Sachen, also es ist ein bisschen weird. Ja. Und das ist aber so ein Punkt, in dem wir gedacht haben, manchmal ist es, manchmal tut es auch einfach ganz gut, die Dinge ein bisschen unscharf zu sehen.
Hilft dir Humor? Also, weil wir haben unser Rahmenwort ist Humor, ne? Haben wir uns drauf geeinigt. Du hattest auch noch vorgeschlagen Quatsch und Unfug. Mhm. Ist das für dich eine Art von therapeutischem in der Welt sein, Humor zu haben?
Total.
Und wie bewahrst du dir deinen Humor? Weil du hast es vorhin selber angesprochen. Wir leben in einer völlig weirden Welt. Und ich meine, wenn wir uns heute irgendwie unsere Umgebung angucken, wir leben hier in so einer weirden Stadt, alle in der Welt scheinen irgendwie durchzudrehen. Wie bewahrst du dir deinen Humor? Das frage ich wirklich aus ganz, ganz tiefstem Herzen. Also ich ringe darum, meinen Humor nicht zu verlieren. Hast du einen Tipp?
Ja, also
bist du spirituell oder hast du irgendwelche geistigen Helfer, die dir eine runterhauen, wenn du irgendwie schlecht draufkommst? Oder?
Nee, also meine
mal, wahrscheinlich ist dein Geheimnis.
Wahrscheinlich ist meine Spiritualität der Humor.
Das ist ganz geil.
Ich finde, es ist manchmal wirklich schwer, da den Humor zu bewahren mit den Dingen, die so los sind in der Welt. Und es ist auf jeden Fall ein therapeutischer Ansatz bei mir, zu sagen, ich gucke mir das an und ich streich die Absurdität daraus. Es fällt mir manchmal schwer, aber es ist ja eigentlich einfach auch eine Frage der Perspektive. Und die große Perspektive ist, dass wir sehr süße, zerbrechliche, weirde Wesen sind, die die unglaublich empfindlich sind, sowohl emotional als auch, ich meine, so, ja, stich dir einmal in die Haut rein und du blutest. Also so, ja. Und wir sind alle zusammen auf dieser kleinen Kugel unterwegs, die in einer viel zu hohen Geschwindigkeit durchs All rast.
Abgefahren, das ne? Ist wir doch, alle zusammen, auch die Chinesen.
Ja, eben.
Also so alle eben, gleichzeitig ich mein, Karussell, weißt du, 24 so, Stunden lang.
Mit Elon Musk auf dieser Welt. So,
ja, Elon Musk auf der
Welt. Und zu sehen, also ich und das einfach wieder in so eine Perspektive zu rücken. Und es ist das, ja, es ist viel Schmerz da. Das Leben ist auch Schmerz. Es ist ja auch so vorprogrammiert. Also so, es ist einfach Teil unseres Lebens, dass wir auch durch schwere Phasen gehen oder dass wir Menschen um uns herum verlieren und dass wir am Ende gehen. Und da dann einfach wieder so ein bisschen die Perspektive für sich irgendwie gerade zu rücken oder eine andere Perspektive einzunehmen, einfach nur um das mal auszuprobieren. Es macht das Leid nicht weniger, also vor allem einfach auch das Leid der anderen Menschen zu sehen in anderen Ländern. So, wir sind hier, wir haben es hier echt gut. Und auch hier leiden viele Menschen. Aber das Ganze irgendwie, also eigentlich glaube ich, bringt es das wieder runter auf den Punkt zu sagen, wir sitzen auf derselben runden Kugel. Und da hilft das hilft mir manchmal und das hilft mir auch da eben dann, ja, humorvoll mit umzugehen. Und der andere Punkt, der da auch mit drin steckt, eben, das ist mein Lieblingswort gerade und meine Freunde können es nicht mehr hören mittlerweile.
Sag mal, komm, hau raus. Deine Freunde können wir kurz weghören. Die können wir kurz pickeln gehen. Ja.
Ambiguitätstoleranz. So,
Ambiguitätstoleranz.
Genau.
So,
Dinge definiere. Die Gleichzeitigkeit von Dingen, bitte schreibt mich an und korrigiert mich, wenn ich das völlig falsch verstanden habe. Situationen können gleichzeitig da sein und Emotionen können auch gleichzeitig da sein. Also so, wir kennen das auch, dass man auf der einen Seite wütend ist und auf der anderen Seite diese Person entsetzlich liebt. Also so, oder traurig ist und trotzdem irgendwie einen Moment der Leichtigkeit hat und entsetzlich lachen muss auf einer Beerdigung zum Beispiel.
Ja.
Und das auszuhalten, dass die Dinge gleichzeitig existieren können. Also so, und ich finde, dass das auch noch ein ganz wichtiger Teil in diesem Umgang ist mit der Welt.
Das ist eine ganz gute Perspektive. Es ist deckt sich sehr mit zum Beispiel mit der buddhistischen Philosophie. Ich finde es übrigens sehr spannend, dass du sagst, du hast im ganz frühen Alter dir sehr nahestehende Menschen quasi schon loslassen müssen, weil sie verstorben sind. In der buddhistischen Philosophie heißt es, um wirklich ein glückliches Leben führen zu können, ist es total wichtig, dass du dich mit dem Tod beschäftigst. Es heißt sogar so weit, lebe so, als wäre jeder Moment der letzte Moment deines Lebens. Ja, ich gebe zu, ich ringe da immer wieder drum. Ich habe totale Verlassensängste. Das hat aber mit meiner Geschichte zu tun. Ne? Mit alleingelassen werden und mich einsam fühlen und so. Aber es ist natürlich, eigentlich ist das ja, so brutal sich das vielleicht anhört, total gesund, das als ganz junger Mensch zu erleben. Ich habe noch nie einen wirklich mir am Herzen liegenden Menschen verloren, dass ich ihn vermisst habe. So, ne? Bis jetzt nicht. Das ist ganz abgefahren. Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, natürlich meine Großeltern und so, aber vielleicht habe ich bis jetzt auch noch nie wirklich tief geliebt, außer meinem Mann. Also, da würde ich, glaube ich, sterben, wenn der plötzlich nicht mehr da wäre. Aber es ist natürlich geil, wenn du das als also sozusagen in deine frühkindliche Epigenetik also aufgenommen hast, dass das Leben halt einfach jeder Moment total wertvoll ist. Das könnte weg sein dann.
Da habe ich ganz viel zu sagen. Aber ich möchte einmal als Randnotiz kurz hinzufügen, dass ich das so geil finde, mit dem Thema Humor geht man in ein Gespräch und denkt sich, ach, das wird lustig, Erwartungen, und man landet sofort bei Tod.
Ist der Humor des Universums, weißt du? Das Mysteriums Leben. Also,
ich finde es einfach nur großartig.
Göttlicher Humor. Also, weiß ich nicht, wer sich das ausgedacht hat.
Welcher Erwartung man dann da reingeht. Ja. Das ist, ich weiß nicht, ob man sagt, ein Geschenk, aber es ist natürlich sehr, sehr tief drin. Und der Umgang mit dem Tod beschäftigt mich natürlich, also ich habe mich auch stark dann damit beschäftigt, weil ich irgendwann gemerkt habe, natürlich habe ich relativ früh dann auch irgendwann, also mit Anfang 20, eine Therapie gemacht, weil ich gemerkt habe, ich kann mit bestimmten Sachen nicht umgehen oder habe einen anderen Umgang gefunden. Und und irgendwann festzustellen, dass meine größte Angst ist die Verlustangst, also dass die Menschen um mich herum sterben. Nicht, dass sie gehen, weil das ist eine Entscheidung, da wenn jemand gehen will, ist das voll okay. Und dann ist es noch nicht das Ende von der Geschichte. Man kann sich auch wieder annähern. Oder es ist einfach der Zeitpunkt, an dem diese Menschen aus deinem Leben gehen. Aber es ist eine andere Art von Schmerz. Es ist nicht so endgültig. Und also diese Angst davor, dass die Menschen um mich herum sterben, ist meine Urangst. Und dann da zu sitzen und festzustellen, ja, das ist eine Angst, die auf jeden Fall eintreffen wird irgendwann.
Krass, oder?
Das ist
du kommst da
freaky.
Nicht raus. Und erst recht nicht, wenn du wenn du liebst. Also ich habe verstanden, dass die alten Dichter, ja, Liebe ist immer mit Schmerz verbunden. Mhm. Also entweder man trennt sich, das tut weh, oder einer von beiden geht. Mhm. Durch Tod. Das tut total weh.
Total.
Das wird also.
Oh. Ja, und dann dachte ich mir, okay, spannend.
Das ist ein Scheißspiel, ey.
Geh dahin, wo die Angst ist. Also sozusagen, okay, das ist meine größte Angst, dann setze ich mich damit jetzt richtig auseinander. Und habe dann erstmal angefangen, ich habe das buddhistische Buch zum Leben und Tod, das tibetische Totenbuch, genau. Angefangen zu lesen. Ich bin, glaube ich, nie ganz durchgekommen, aber ich fand's irre und bin dann übergegangen. Ein Verwandter von mir macht Meditationen und hat auch so eine Sterbemeditation, Gerald Blomeyer, der ich hatte den, glaube ich, mal gefragt dann zu dem Thema und dann haben wir so Sterbemeditationen in der Gruppe gemacht, was ich auch eine irre Erfahrung fand, das mal auszuprobieren. Und das hat sich so Stück für Stück, also ja, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und habe dann auch irgendwie überlegt, ach, ich würde auch gern was Ehrenamtliches machen und habe gemerkt, ich würde gerne in die Hospizarbeit gehen.
Echt?
Ehrenamtlich, ja.
Wow.
Und zu dem Zeitpunkt, ich habe dann mir Hospize rausgesucht in Berlin und habe gemerkt, also zum einen habe ich erstmal Schwierigkeiten gehabt, weil das hauptsächlich kirchliche Träger waren und das wollte ich nicht.
Okay.
Und habe dann gemerkt, dass ich noch in eine körperliche Reaktion, also dass ich einfach auch, dass mich das berührt und ich anfange zu weinen oder irgendwie, und dass da noch eine körperliche Reaktion da ist, ja, die, dass ich das eher aus selbsttherapeutischen Zwecken machen würde. Und das fand ich nicht richtig. Also ich dachte, ich bin noch nicht so weit, offensichtlich.
Ja, ja, total gut.
Und habe dann auch weiter mich einfach mit dem Thema beschäftigt und
beschäftigt psychotherapeutisch oder aus einer spirituellen Perspektive oder
also eben dich damit mich reinzulesen und diese Sterbemeditationsgeschichte und auch so einfach drüber nachzudenken und so meine Lebensgeschichte irgendwie auch nochmal zu entschlüsseln, also nicht begleitet tatsächlich. Und ich glaube, dann sind noch so 2 Jahre oder so vergangen und dann habe ich im Hörspielstudio eine mit einer Regisseurin gearbeitet, die ich immer sehr geschätzt habe, also immer noch schätze. Wir sind zufällig auf das Thema gekommen, weil ich hatte gerade eine Hand-OP und hatte irgendwie ihr erzählt, wie toll das war. Es war eine lokale Anästhesie und ich fand das so irre einfach, mitzubekommen, was da so passiert. Und sie hatte eben auch erzählt, dass sie gerade im Krankenhaus war. Und dann hat sie erzählt, dass sie eben in der Hospizarbeit tätig ist. Und ein bisschen davon, also ehrenamtlich. Und ich dachte mir, krass, das ist ja genau mein Thema. Und habe gemerkt, und es ist im Kinderhospiz. Und ich habe gemerkt, das ist mein Thema und habe gemerkt, jetzt bin ich bereit dafür. Und es war so ein bisschen, als hätte das Leben so gesagt, guck mal, das war mal eine Option. Wie sieht's aus? So, hast du jetzt Lust drauf? Und habe mich dann nochmal mit ihr getroffen, um mehr drüber zu reden. Und das Lustige ist wirklich, dass ich an dem Abend sowohl eine wichtige Säule in meinem Leben gefunden habe, die Hospizarbeit, als auch eine neue, unglaublich gute Freundin gefunden habe. Also es war irgendwie so ein mit einem Termin wirklich so ein Geschenk, was so reinploppte.
Ach, schön.
Und das hat.
Das heißt, du machst die Hospizarbeit heute noch? Wow. Das heißt, einmal die Woche oder?
Ja, genau. Das ist einmal die Woche, 2 Stunden in etwa, und je nachdem, wenn mal irgendwie Bedarf oder so da ist, und das mache ich jetzt seit, ich glaube 2020 habe ich diese Ausbildung abgeschlossen, also man kann da so eine 6-monatige Ausbildung machen zur Familienbegleitung und genau, das mache ich seitdem und das ist eben so, das ist ein Riesengeschenk. Also das ist, und das ist so irre, weil in den letzten Jahren, also dieses Comedy-Ding, also dieses Stand-Up-Comedy-Ding, ja. Ich meine, so Humor oder Witz
hat
immer.
Lass uns mal wieder sozusagen den Boden kriegen. Ne? Es hat eine leichte Schwermut auf das Gespräch geworfen, das Ganze, aber es wird auch wieder leichter. Achso, das hat ja sozusagen auch dann, das hat sozusagen deine Lust auf Comedy auch gepusht, oder?
Nee, gar nicht, nein. Also es hat... Die wunderschöne, ich habe die schönsten, tollsten Menschen da kennengelernt. Das ist eben total bereichernd.
Die Menschen sind ganz pur, wenn sie wissen, es geht zu Ende.
Ja, aber auch die Menschen, die dabei sind. Ja. Also so die ganzen Pflegekräfte, die unglaublich viel leisten.
Oh ja.
Also zu merken, ja, die tollsten Menschen da getroffen. Nee, ich meinte eher, dass das eine Säule in meinem Leben ist, die ganz wichtig ist. Mhm. Und diese Comedy-Säule kam, also die Stand-Up-Comedy-Säule kam eben vor einem Jahr so dazu. Und zu merken, das war das letzte Puzzle. Teil, das bei mir noch gefehlt hat.
Was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt, ich erfinde mich neu als eine Comedy-Figur?
Zufall.
Nee. Bist du da eigentlich, da muss ich dich fragen, bist du da du oder hast du da wieder sozusagen eine Kunstfigur? Du nennst dich da ja auch Blomi, oder?
Mhm. Also es war Zufall, dass ich in dem Stand-Up-Ding gelandet bin und es ist auch bei weitem keine Karriere oder sonst was, sondern es ist eine reine Spielerei, die ich gerade mache, die mir Spaß macht.
Du bist einfach so eine lustige Tüte. Wer weiß, wo das hinführt.
Naja, also, es ist so oder so gerade ein Geschenk auf jeden Fall. Der Umgang mit Humor interessiert mich immer schon und ich habe schon immer geschrieben und die Logorös waren eben so kleine Clips. Mhm. Ich habe dann angefangen, ich habe mit einer Kollegin zusammen zwei Drehbücher geschrieben zu einem lustigen Spielfilm. Mhm. Und wir haben angefangen, wir haben die mit einer Produktionsfirma ein paar Mal durften wir auch zusammen mitpitchen. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, wenn du eine Komödie pitchst, wäre das doch eigentlich geil, wenn das auch wirklich, wirklich lustig ist und so auf den Punkt. Mhm. Und dachte, mach doch mal so einen Stand-Up-Comedy-Workshop, um zu lernen, wie man so ein 5-Minuten-Set schreibt. Damit ich dieses Set schreibe als Pitch für den Film, damit man dann richtig geil pitchen kann. Mhm. Und das war der Gedanke dahinter. Und eine Freundin hatte gerade einen Kurs gemacht, die englische Stand-Up-Comedy-Szene ist in Berlin riesig und unglaublich toll vernetzt und hatte mir erzählt von dieser einen Lehrerin und das waren 6 Stunden, glaube ich, oder 6 Abende, die man da macht. Und ich dachte, cool, also das reizt mich. Und
Englisch?
Ja, auf Englisch. Ob ich das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch mache, ist ja egal. Ich kann das ja übertragen. Es geht ja nicht, es ging mir ja nur ums Schreiben. Mhm. Und bin hingegangen und gleich an dem ersten Abend war es so, dass wir uns einmal vor alle anderen stellen mussten und uns wurde ein Thema reingeschmissen. Wir sollten einfach ehrlich über dieses Thema reden.
Ehrlich?
Also ja, oder was uns einfällt dazu, aber eben nicht so.
Ihr solltet nicht bewusst lustig sein.
Ja, genau. Wir sollten einfach so, worüber wir nachdenken, so was, und dem so da so ein Flow reinlassen und einfach 5 Minuten oder 3 Minuten quatschen. Mhm. Und es sollte bewusst nicht lustig sein. Und trotzdem haben die Leute gelacht. Und ich stand da und habe gemerkt, boah, das fühlt sich geil an. Irgendwie und auch so dieses Gefühl von, mein Ego kriegt hier gerade ein bisschen zu viel Raum, so, aber irgendwie
die
mag ich das.
Ganz geil, ja.
So, ich finde das so.
Wie gehe ich denn jetzt damit um?
Ja, hui, eine ganz dunkle Seite.
Achso, du kanntest das natürlich so in dem Sinn nicht, weil du ja nach der Schauspielschule gar nicht groß auf die Bühne gegangen
und
bist.
Und das
oder?
Bin nicht ich auf der Bühne. Also wenn ich.
Stimmt, du
wenn
spielst
ich,
eine fremde Rolle. Also
genau,
klar ist das immer was von dir, aber du eignest dir natürlich etwas
total.
An, was jemand schon geschrieben
es
hat. Und jetzt kommt es aus dir.
Genau, es ist ja auch ein Gerüst zu wissen, da ist eine fremde Rolle, es sind fremde Texte. Mhm. Natürlich sind die das emotionale Anreichern, das sind natürlich irgendwie, das kommt von mir oder auch die Interpretation der Rolle. Mhm. Aber da zu stehen und zu sagen, das sind nur meine Gedanken, das ist ja gar nicht, also das, große Frage, ne, was ist das ich? Aber da zu stehen und zu sagen, ich teile meine Gedanken dazu und meine Gedanken findet ihr lustig. Das ist noch, damit umzugehen, fand ich ganz freaky. Und dann war das aber irgendwie, ja, lustig, weil man auch natürlich guckt so, also wir haben dann Aufgaben mitbekommen und so, wie denke ich zu bestimmten Sachen festzustellen, für mich ist das völlig normal und andere finden das weird. Und auch amüsant im besten Fall. Und am Ende von diesem Kurs hatten wir die Student Show und haben dann unser 5-Minuten-Set eben vor Publikum gezeigt. Und Und dann war auch die Aufgabe, oder nicht der Aufgabe, ich habe gemerkt, jetzt habe ich ein 5-Minuten-Set. Jetzt will ich das auch einmal auf der Bühne ausprobieren und und sagen, also auf der Bühne vor Leuten, die mich nicht kennen. Ja. Bevor ich sage, ich lasse das jetzt so, ich habe das mitgenommen, was ich mitnehmen wollte, das Schreiben, will ich auf jeden Fall, ich glaube, ich hatte mir gesagt, irgendwie 15 Mal auf der Bühne stehen und 15 Open Mics machen. Mhm. Und wenn ich dann merke, es gefällt mir nicht, dann lasse ich es. Aber ich muss es einmal ausprobieren. Und dann habe ich das so in die Runde gegeben, wir hatten so einen Chat alle zusammen, so, hey, lass uns einen Pakt schließen, 15 Auftritte. Und die ersten fingen an so, 15 ist ein bisschen viel, können wir vielleicht irgendwie 5 sagen? Mhm. Wir haben uns dann auf 10 Auftritte geeinigt, haben gesagt, okay, das ist der 10 Auftritte Pakt. Mhm. Und vorher dürfen wir nicht aufhören, wir müssen 10 Mal auftreten. Mhm. Und ich glaube, aus der Gruppe sind wir jetzt zu zweit oder zu dritt, die das noch weitermachen. Und irgendwann habe ich auch nicht mehr mitgezählt. Also ich habe versucht, einmal die Woche, zweimal die Woche was zu machen.
Ach wirklich?
Ja.
Also, so oft bist du jetzt auf irgendwelchen Comedy-Bühnen?
Naja, jetzt zwischendrin war dann auch leider mal keine Zeit. Aber ich versuche, also eigentlich schon einmal die Woche.
Wow.
Damit du richtig gut wirst, musst du es dreimal die Woche machen oder auch mal an einem Abend zweimal hintereinander. Also deswegen, es ist bei mir es ist eben keine Karriere.
Ja.
Sondern es ist wirklich ein eher so ein Challenge, den ich mir stelle und ein Spaß auch daran zu sagen, ich entdecke ja auch meine Gedanken neu zu bestimmten Geschichten und versuche im Schreiben zu bleiben. Und ja.
Und hast du schon mal die Situation gehabt, dass die alle nicht gelacht haben, dass sie dich richtig, richtig unlustig fanden? Zu Comedy kommen die Leute natürlich schon und wollen auch haben auch Bock zu lachen, ne?
Ja.
Aber das heißt, du lernst dich da ja nochmal, also das ist ja wie Kindertheater zu machen, ne? Also es ist ja gnadenlos. Entweder lachen die Leute oder nicht.
Ja.
Und wenn nicht, dann macht das was mit dir oder ist dir das noch nie passiert?
Nee, natürlich. Es gab Abende, da wurde viel gelacht und es gab irgendwie Abende, da ist dann so das Schweigen. Und manchmal ist das Publikum auch, also manchmal ist es schwer einzuschätzen, weil dann ist es komplett still und danach kommen aber trotzdem Leute auf dich zu und sagen, ey, voll lustig. Und ich denke mir, ja, hättest du das nicht auch mal laut kundtun können? Ich mag das Gefühl von Risiko. Also da reinzugehen und zu sagen, ich kenne die Location nicht, ich kenne das Mikro gerade nicht, mit dem ich arbeite, ich kenne die Kollegen nicht, das Publikum nicht. Und das kann richtig schief gehen. Und ich finde das geil, auf der Bühne zu stehen und zu sagen, was zur Hölle denkst du dir gerade dabei? So, das kann jetzt richtig in die Hose gehen. Und wenn es dann in die Hose geht, auch dann gibt es immer noch die Stimme in meinem Kopf, die macht, das war scheiße, ne?
Echt? Ja. Du machst dir dann nicht so einen Kopf?
Nicht so, also klar, dann ärgere ich mich manchmal, wenn irgendwie eine Freundin drin saß und ich mir denke, ach Mensch, das hätte mich jetzt gefreut, wenn es ein cooler Abend gewesen wäre.
Ja, ja.
Aber sonst, wenn das Leute sind, die ich nicht kenne, es sind auch so, also es sind manchmal auch so kleine Läden, die dann haben wir 3 Zuschauer oder Zuschauerinnen. Mhm. Da ist dann schon diese Stimme im Kopf, die
was mache ich hier?
Die, ja, nicht direkt, obwohl, was mache ich hier, sondern wirklich.
Das frage ich mich eigentlich im ganzen Leben. Das habe ich sogar neulich auf dem Flohmarkt hier da auf diesem Brotbrett gefunden. Was mache ich hier eigentlich? Die Frage ist gut. Das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir ganz oft im Moment.
Aber ich finde es wichtig, dass man sie sich mit einem Lachen stellt und dass man eben den Kopf schüttelt und sagt, ich bin doch so, also was mache ich denn hier?
Ja. Schön. Und ist das dann Englisch?
Mhm. Also ich bin auch
auf Englisch auf.
Ja, ja, naja, ich habe ja das erste Set auf Englisch gehabt und jetzt ist es irgendwie so ein Selbstläufer gewesen, dass ich mir die Szene in die englische Szene irgendwie so ein bisschen nicht erarbeitet, aber so, ich habe mich da so reingefriemelt und kenne jetzt zumindest ein paar Hosts, ein paar Bühnen und in der Deutschen habe ich schon mal so ein bisschen meinen Fuß reingesetzt, aber da kenne ich mich noch gar nicht aus. Also da muss ich auch nochmal das ganze System verstehen, wo man sich da wie dann wann bewirbt.
Ja.
In der Englischen läuft das ganz viel auf Facebook. In der Deutschen ist es manchmal Facebook, manchmal Instagram und da bin ich noch nicht so ganz dran.
Echt? Englisch läuft auf Facebook. Apropos auf Facebook, auf Instagram, da machst du ja vorwiegend deutsche Sachen, ne?
Ja.
Also ich erinnere mich jetzt an deinen Ananas, ne? An deinen großen Liebhaber, wo ich dachte so, okay, Blumi ist halt einfach echt weird, aber einfach total komisch. Ich kann mich da wegschmeißen drüber. Mit dieser Ernsthaftigkeit, wo du diese Liebesbeziehung zu dieser Ananas thematisiert hast, eine Zeit lang, ne? herrlich. Und die ab und zu taucht die jetzt immer mal nochmal auf, so als Nebensatz oder so. Ne? Wie kommst du auf solche Sachen? Oder ist das dein Alltag, dein ganz normaler Alltag?
Das ist mein ganz normaler Alltag, das sind Dinge, die mich zum Lachen bringen. Also ich hatte, ich glaube, diese Ananas-Geschichte fing an, weil es gibt ja diese Couple-Goals und dann hast du irgendwelche wunderschönen Pärchen, die am Strand sitzen und beide nebeneinander meditieren und dann ein Foto davon machen, also so. Und da, das fand ich einfach, das finde ich an sich schon so ein bisschen skurril und dann dachte ich mir, was ist, wenn du das mit deinem Partner, der Ananas ist, macht? Ja, und hab versucht, so Couple-Fotos nachzustellen mit der Ananas.
Ich hab's geliebt.
Und das ist einfach was, ich habe Spaß dran. Also, dass ich schon weiß, okay, ich habe eine Idee dafür und geil, jetzt macht mir einfach Spaß.
Und die fallen dir ein? Oder denkst du dann, setzt du dich dann wirklich hin und sagst, okay, ich lass mich jetzt mal wirklich in meinen weirden Humorraum ein und fallen und dann kommen dir solche Ideen. Oder kommen die dir einfach, während du in der U-Bahn sitzt?
Ja.
Oder während du beim Einkaufen bist und denkst du, sieht irgendwie ziemlich sexy aus, diese Ananas. Und dann hat sie plötzlich einen Namen und dann ist sie plötzlich, machst ein Video damit, als dein neuer Lover.
Also es ist tatsächlich genau so. Also ich sitze auf dem Fahrrad, fahre durch die Stadt und denke über Dinge nach und merke, das ist weird. Kommt, das ist irgendwie. Und versuche den Gedanken nachzugehen. Also so auch so Spielereien, also das ist jetzt, was weiß ich, auch so ein Gedanken wie, wie würde unsere Welt aussehen, wenn der Himmel nicht blau wäre, sondern orange? So, was würde es mit Menschen machen? Und zu überlegen, wo es da irgendwie, dann manchmal springt dann eine lustige Idee raus und manchmal ist es einfach nur ein, das wäre irgendwie seltsam.
Das heißt eigentlich Perspektivenwechsel.
Ja.
Es geht immer um Perspektivenwechsel und den überhöhen. Mhm. Oder das idealerweise überhöhen, wenn man eine gute Idee gefunden hat.
Ja. Und mit der Ananas war es eben manchmal so, dass ich einfach irgend so ein Couple Goals Foto gesehen habe und mir gedacht habe, das überhöhe ich und das mache ich mit der Ananas nach.
Geil.
Genau so.
Geil. Und du sagst, du schreibst deine Skripte dann auch? Das heißt, du sitzt richtig zu Hause und baust dann so einen 5-Minuten-Auftritt, oder?
Ja, also im Stand-Up-Comedy schreibe ich oder habe auch so Listen. Ich sammel so, was weiß ich, das war so eine Aufgabe, die wir auch bekommen haben. Also schreib Listen zu, sammel 10 Dinge, die du vor deinen Freunden verheimlichst. Und da mal so zu überlegen, und erstmal überhaupt nicht lustig, aber so das dann irgendwie weitergedacht oder da dann weitergesammelt. Und daraus entstehen dann Ideen und die Stand-Up-Geschichten schreibe ich runter. Die Clips, wenn ich jetzt was Kleines für Instagram mache, was ja auch längst nicht, also ich bin nicht regelmäßig dabei, sondern ich mache wirklich was mir Spaß macht, wenn ich merke, dass den Gedanken finde ich lustig oder da hast du voll weird in einer Situation reagiert, so wie kein normaler Mensch das machen würde. Was sind da noch andere Situationen? Da überlege ich mir sowas,
das heißt, aber schreibe ich nicht runter. Du machst dir gar keinen Stress da jetzt irgendwie, dass das irgendwo hinführen soll. Sondern du lässt das quasi fließen als eigene Output für deine kreative Energie, wo du gerade Lust zu hast. Das ist ja ziemlich gut, ne? Weil daraus entstehen meistens die geilsten Sachen.
Na, und so behalte ich den Spaß an der ganzen Geschichte.
Ja.
Also das, weil ich meine, so ich habe mit der Schauspielerei meine Leidenschaft zum Beruf gemacht oder meinen großen Traum zum Beruf gemacht. Und da ist es ja schon so, dass man irgendwann feststellt, okay, da muss auch eine Struktur rein und da muss ich ganz anders, also das ist ein Business, da muss ich nochmal anders denken. Deswegen finde ich es schön, im anderen Bereich der Kreativität, auf dieser Humorebene zu sagen, da mache ich das, was mir Spaß macht. So.
Apropos, du machst ja nochmal die Erfahrung, ich meine, du hast schon mit tolle Sachen auch gemacht, du hast mit Oskar Röhler gearbeitet und sowas und so, ich habe ein bisschen in deinem Wikipedia-Eintrag da gestöbert, hast schon tolle Rollen gesprochen, du bist jetzt gerade sozusagen mit im Cast von einer neuen Serie, die hier in Berlin interessanterweise produziert wird, das Küstenrevier.
Also auch auf Rügen, wir haben auch auf Rügen gedreht.
Ah, okay. Weil ich hatte interessanterweise neulich eine Anfrage vom Küstenrevier. Da ist da nichts draus geworden, weil das wäre irgendwie 3 Tage draußen gewesen im Januar. Habe ich gesagt, Leute, nee, sorry, seid mir nicht böse, aber da habe ich jetzt gar keinen Bock, Bock drauf. Dafür ist mir mein Synchron zu wichtig. Ich kann jetzt nicht 3 Wochen krank sein nach solchen Drehtagen. Ne? Aber wir hatten ein ganz gutes Gespräch und dann gesagt, naja, vielleicht wir finden was anderes und so. Wie bist denn du dazu gekommen? Hattet ihr dein Casting oder bist du da? Du gehörst damit quasi zu dem
im Hauptcast,
im Hauptcast also, genau, mit dabei,
ja,
ne?
Ja, ja, ganz klassisch. Also so, ich habe wieder alle Casterinnen angeschrieben und gesagt, hier neue Fotos, neues Demoband. Und so ist das entstanden. Also tatsächlich, irgendwann kam die Anfrage rein und das kennst du wahrscheinlich auch mit den Anfragen, dass man sich sagt, okay, ich will gar nicht so genau wissen, was es ist, weil also bei mir ist es immer so, dann mache ich mir Hoffnung und dann kriege ich es nicht. Mhm. Und deswegen einfach nur zu wissen, da ist eine Anfrage und irgendwann kam die Zusage. Und es war in dem Fall.
Ich hast du ein Casting
haben,
gemacht?
Die Rolle wurde tatsächlich übers Foto und das Band besetzt. Also die ist dann auch gewachsen mit der Zeit. Also ich glaube, ab der dritten Episode bin ich mit drin. Und das war total schön, weil ich irgendwann auch festgestellt habe, dass die AutorInnen auch sichten konnten und das dann angereichert wurde später. Und,
ja, klar. Und dann haben sie so einen Goldschatz wie dich, so der da halt einfach nochmal eine ganz eigene Farbe reinbringt. Ja. Ne? Ich habe übrigens auf deiner Seite gesehen, dein erstes Video, was auf deinen Anna Amalie.
Ja,
so,
ja.
So, ne? Da spielst du eine Szene völlig unaufwendig, wo du da irgendwie sozusagen so eine Büroangestellte Rede und Antwort, weil du bist im Glücksbüro. Mhm. Ja, und du bist dafür zuständig, dass andere sozusagen zu ihrem Glück kommen oder auch nicht, und dann hast du Patzer gebaut. Und das ist ja schon reinste Comedy, was du da machst. Ist das Video gewesen, wo sie gesagt haben, die wollen dich da haben, oder hast du nochmal ein extra anderes Showreel an die Caster verschickt? Weil ich würde dich sofort besetzen. Das war so, ich war gestern richtig geplättet, wo ich dachte, boah, ist die gut geworden.
Also sie haben gar keine, also danke.
Guckt euch das mal an auf anders. Ich verlinke das auch, ne, also dass man Kontakt mit dir aufnehmen kann und auch Instagram und so. Könnt ihr alles unten in den Shownotes lesen. Und guckt euch mal dieses Video an. Das ist wirklich großartig. Das ist lustig. Wie kommst du auf so geile Sachen?
Also das war das Demoband, was sie bekommen haben, war ein völlig anderes. Mhm. Und sie haben sie auch nicht komödiantisch besetzen wollen, sondern da ging es darum, die wollten eine Kneipenwirtin. Mhm. Und da hat das Foto und mein Showreel irgendwie gepasst. Mhm. Aber das Felix 2039, es ist auch eins meiner Lieblingsvideos.
Das ist großartig. Weil in einem Take, mehr oder weniger. Das ist ein Take.
Ja. Also, Cornelia Weibel spricht die Stimme der höheren Instanz, die hat mir das dann noch dankenswerterweise
reingesprochen. Grüße gehen raus an dich.
das war eine Aufgabe von den Selfmade Shorties. Das Münchner Filmfest hat ja immer wieder diese, ich glaube alle zwei Jahre machen die das.
Ja, ja, ja.
Und da war das Thema Glück. Und ich habe gemerkt, ich habe immer wieder Sachen eingereicht zu diesen Selfmade Shorties und hab gemerkt, ich will nichts erzwingen. Mhm. Wenn mir was einfällt, mache ich was, und wenn nicht, dann nicht. Ja. Und das war irgendwie so, ich glaube, am Tag der Deadline oder so, oder einen Tag vorher, habe ich gemerkt, ach Mensch, das wäre doch der Glücksmacher. Wer kümmert sich denn eigentlich um unser Glück? Das wäre so, das ist die Idee reizt mich. Und vor allem, wenn diese Person verkackt.
Und da gibt es dann ein Büro für eigentlich, ne? Genau. Und Mitarbeiter.
Ja.
So.
Und das habe ich dann, das habe ich mir dann, glaube ich, auch, das habe ich tatsächlich runtergeschrieben. Also bei diesen Clips ist es schon, wenn das nicht diese schnellen Insta-Clips sind, dann, wenn das wirklich so ein Ein-Minuten-Ding ist, dann schreibe ich mir das schon gerne runter. Ja. Zumal ich ja auch noch die andere Stimme gebraucht habe. Das mag ich so gerne, weil es ein bisschen auch meine Perspektive auf das Leben irgendwie mitbringt.
Großartig. Ich habe es geliebt. Ja. Ich habe es sofort geliebt. Dachte so, ja klar. Naja, mal gucken, wo das noch hinführt. Ja. Ne? Also mit deinem Potenzial, was du da hast, und vor allen Dingen diese Lust da drauf. Diese Lust, damit mit weirden Perspektiven zu spielen, das hat mir gerade, habe ich gerade sehr inspiriert, weil ich, der eine oder die andere wird es mitgekriegt haben, dass ich auch die ganze Zeit so seit ein, zwei Jahren so, dass da sich so eine Drag-Figur in meinem System meldet, was ich immer weggedrängt habe, unterdrückt habe. Ne? Ich traue mich jetzt auch mal so, ne, mich zu schminken oder sowas, ne, so zumindest so in meinem privaten Rahmen, oder wenn es mal irgendwie so und ich überlege die ganze Zeit, warum kommt die denn jetzt und was will die hier eigentlich? Mhm. Und deswegen ist es gerade ganz spannend, einfach Perspektivenverschiebung zu machen und das dann überhöhen, weil ich auch die ganze Zeit mir überlege, okay, das möchte ich gerne in eine Form bringen. Ne, weil so ist es erstmal nicht spannend, eine Figur zu entwickeln. Vielen, vielen Dank für die Inspiration. Was machst du denn am liebsten?
Oh, das kannst du mich doch nicht fragen.
Doch,
oh
Gott. Frag dich. In der Sonne liegen und lesen.
Ja, Sonne liegen.
Nee, ich meine jetzt erstmal auf unseren Beruf bezogen. Ich meine, du bist ja super aufgestellt. Das ist ja wie ein Kartenset, was du aufgeblättert hast. Hm. Ne? Du machst Synchron, du machst Comedy, du drehst, du schreibst selber Skripte. Gibt's irgendwas, wo du sagst, oh, das mache ich am allerliebsten?
Ja, das stimmt. Am allerliebsten spiele ich. Also, weil das Spiel steckt in allem drin. Und das ist tatsächlich, also vor der Kamera zu stehen und zu spielen, vor dem Mikro zu stehen und zu spielen. Oder eben auch, ich meine, die Comedy ist ja auch ein Spiel. Es ist ein Gedankenspiel und es ist ein Spiel auf der Bühne. Es ist eine überhöhte Version meiner Figur, die da auf der Bühne steht. Ja. Das sind aber eben meine Gedanken und dann ein bisschen weitergeführt. Und das ist, in allem steckt das Spiel drin. Also würde ich sagen, spiele ich am liebsten. Guck so kritisch.
Das ist schön. Du hast es am Anfang des Gesprächs so am Rand formuliert, dass das Leben halt einfach so wertvoll ist, weil es jeden Moment vorbei sein kann und wir hier eigentlich alle zusammen auf diesem Planeten geworfen sind und eigentlich ist es ein riesengroßer Spielplatz. Ja, wir machen uns den gerne kaputt oder sowas, weil wir halt einfach in unserer Negativität und irgendwie so verfangen und irgendwie einfach diese vielen, vielen Möglichkeiten nicht mehr sehen, dass da eine Rutsche ist und da ist irgendwie, was weiß ich, das Bällebad und wir können alles ausprobieren und wenn wir liebevoll miteinander umgehen, dann können wir auch alle zusammenspielen, ja, und oft sehen wir, dass dein inneres Spielkind ist ganz aktiv, ne?
Und ich will damit aber auch nicht das Leid von Menschen negieren. Also so, dass schon klar ist, dass es Menschen wirklich schwer haben. Aber ja. Ich glaube, auch das Leid ist ist leichter zu ertragen, wenn man das Spiel immer mal wieder aktiviert oder irgendwie einen Fokus drauf setzt oder guckt, wo ist das Spiel gerade, wo kann ich mir das wieder reinholen?
Spannend. Es kommt mir oft immer noch abhanden, weil ich irgendwie, was weiß ich, auch immer aus so einem Ding versuche irgendwie, ne, ich habe jahrelang mit existenziellen Themen zu tun gehabt, weil irgendwie als freiberuflicher Schauspieler, ich hatte relativ schnell nach 4 Jahren festes Engagement gesagt, nie wieder fest am Theater und dann habe ich halt einfach Stückverträge und so gehabt, ne? Und dann, wenn du nicht gerade irgendwie wirklich an den Top 10 Häusern in Deutschland bist, ist es mit der Bezahlung halt einfach immer schwierig, ne? Und ich habe irgendwie, bis ich 40 war, irgendwie immer so prekär gelebt und denke heute immer noch, obwohl ich mir irgendwie ein Leben geschaffen habe, wo ich relativ frei irgendwie alles machen kann, was ich möchte und trotzdem irgendwie so mein Auskommen habe, kommt immer noch dieses, okay, ich muss jetzt kreativ sein, ich muss, weißt du? Und das hat ja nichts Spielerisches mehr. Das inspiriert mich gerade so, weil so kommst du mir auch vor. Du kommst, wenn ich dir begegne, habe ich immer das Gefühl, okay, was spielen wir heute? Und das gefällt mir total gut. Ja. Behalt dir das unbedingt bei. Ja. Also das ist ein ganz, ganz schöner, ganz, ganz schöner Wesenszug.
Ja. Ja, ich glaube, Spielkind trifft es tatsächlich ganz
das
gut.
Das Spielkind. Mhm. Ich würde sagen, das ist ein besseres Schlusswort, kriegen wir nicht, ne? Also finden wir nicht. Ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch.
Ich danke dir.
Dass ich dich hier mal ausfragen durfte und dass du heute so spontan, wir haben gestern gefragt, wie sieht's aus morgen Vormittag, zack, und wir konnten beide, haben wir gesagt, komm, ich mache auch ein Bananenbrot, was wir jetzt hier immer noch liegen haben. Ich hoffe, du bist jetzt nicht verhungert.
Mm. Ich werde gleich darüber herfallen.
Man isst ja nicht am Mikro, ne? danke für den Besuch. Danke für das tolle Gespräch. Ihr Lieben, wenn ihr mehr über Blomi, ich nenne dich jetzt einfach weiter Blomi,
bitte, bitte.
Ihr Instagram-Profil heißt auch Blomi_official, erfahren wollt, sie kennenlernen wollt, verlinkt euch mit ihr, schaut mal auf ihre Homepage, schaut mal in das Küstenrevier rein. Ich gebe zu, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe diesen Trailer gesehen und habe gedacht so, ja guck mal, bam, passt da gut rein. Super, ich wünsche dir viel, viel Spaß bei allem, was jetzt kommt, wie es weitergeht und danke für das schöne Gespräch.
Lieber Sven, danke dir.
Ihr Lieben, macht's gut. Kommt gut in den Tag, in die Nacht, in die Zwischenzeit, wann immer ihr das auch hört. Hört auch gerne mal in die anderen Folgen rein. Überall zu finden, wo es gute Podcasts gibt. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Sven.
Tschüssing. Tschüss.
Der Welt.